Warte, das noch ein bisschen herrichten, dann kann ich auch gleich anfangen. Ja, mir geht es darum, dass Gottes Geist wirkt, und zwar in verschiedenen Ebenen und auch in verschiedenen, Dimensionen. Das Erste, was mir immer auffällt, ist, wenn Gottes Geist ans Werk kommt, Stoch hat es gerade gesagt, es kann auch gefährlich werden. Es kann gefährlich werden für die Dinge, die ich vielleicht lebe, im Sinne von so tun, als ob. Es kann aber auch sein im Sinne von, dass Gott Freiheit will, eine Freiheit, die größer ist, als ich sie mir überhaupt denken kann. Ich kann mich erinnern, als ich im Studium fertig war, ich habe in München Sozialpädagogik studiert und theologische Zusatzausbildung gemacht. War es mal klar, zwei Sachen werde ich nie machen. Ich werde nicht mit Familien arbeiten, die sind mir viel zu kompliziert. Und das Zweite ist, was will ich eigentlich im Knast? Nee, das ist mir zu gefährlich, da fällt hinter mir die Tür zu. Und ach nee, da habe ich gar keine Lust, dahin zu gehen. Bei meiner ersten Stelle war es so, ich habe in einem Männerwohnheim gearbeitet. Das war nicht schlecht, auch mit Menschen von der Straße und die allein nicht zurechtkamen, die auch mit Drogen zu tun hatten. Aber es gab eben auch von der Bewährungshilfe zwei Zimmer mit der Auflage, ich muss einmal im Monat in den Knast gehen, um die Leute kennenzulernen, damit die dann auch, wenn ich sie kenne, zu uns ins Heim kommen können und eine normale Adresse haben. So, da dachte ich, na gut, das kann ich ja noch einmal in Kauf nehmen. Aber was ist passiert? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass ich die Knackis plötzlich kannte. Nicht nur vom Gesicht, sondern vom Namen, von ihrer Geschichte. Dann dachte ich, naja, das kann ja sein. Aber es kam noch eine andere Ecke. Die haben mich gefragt, sag mal, könnt ihr denn nicht zweimal in der Woche, im Monat kommen? Also nicht nur einen Samstag, sondern zwei. Dann dachte ich, naja, gut. Und dann haben die gesagt, könnt ihr denn nicht jede Woche kommen? Und ich habe überhaupt nicht mehr Nein gesagt. Und es ist was passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Gottes Geist verdreht was, auch an Motiven. Es war mir völlig unklar, dass das geht. Ich dachte, na, musst halt machen. Und auf einmal mochte ich diese Jungs. Es ist so. Es kann sein, dass meine eigenen Vorzeichen auf Minus stehen, aber Gottes Geist, wenn ich ihn erlaube, er kann was drehen. Ich habe dann 12 Jahre lang später beim Blauen Kreuz gearbeitet mit Leuten, die halt auch mit Sucht und Co-Abhängigkeit zu tun haben. Und da ist es ja dann auch so, Sucht ist ja keine Privatsache. Also wenn meinetwegen die Mutter trinkt in der Familie, werden es der Ehepartner, die Kinder, irgendeiner wird es merken oder umgekehrt. Wenn der Vater trinkt, dann ist manchmal Gewalt ein Thema, dann ist Missbrauch manchmal ein Thema, dann ist Suizid manchmal im Raum, Geldsorgen. Also das spielt in viele Bereiche hinein und ich habe gemerkt, er muss mich verändern. Wenn ich Gottes Geist erlaube, dass er an mich drangeht, wird er vielleicht sogar gefährlich für meine alten Klischees, für meine alten Sicherheitszonen. Aber genau das wäre das wahre Leben. Genau das wäre ja das, wo wir eigentlich in der Predigt davon erzählen könnten. Aber ich weiß, er hat es mit mir selber auch so getan, dass er mich immer mal wieder in Situationen reingebracht hat, wo ich nicht mehr die Kontrolle hatte. Und da will ich ein bisschen hin. Es kann sein, dass Gottes Geist auch heute anklopft und sagt, ich möchte gern wirken. Wir haben gerade eine tolle Beschreibung von ihm gehabt, wie es gehen kann. Aber bist du bereit? Bist du bereit, dich auf diesen, der alle Schlüssel in der Hand hat, einzulassen? Hier oben ist schon ein Text. Kriegen wir das irgendwie ein bisschen geschoben? Oder so? Gut, danke. Also, anfangen möchte ich mit dem Alten Testament, mit dem Text aus Jesaja. Man kann, glaube ich, hier ganz gut sehen, wo Gott, der Herr, durch seinen Propheten spricht. Ich, der Herr, sage jetzt über Jerusalem, es soll wieder bewohnt werden. Aus seinen Trümmern lasse ich es wieder erstehen und auch die Städte Judas sollen wieder aufgebaut werden. Und dann fehlen ein paar Verse. Und zu Kyros sage ich, ich mache dich zum Hirten meines Volkes. Er wird alles ausführen, was ich will. Er wird befehlen, Jerusalem wird wieder aufgebaut und der Tempel von neuem errichtet. Und das ist, reicht schon. Und das ist das, was ich so begeistern finde. Gott hat Völker im Auge, aber er hat auch Städte im Auge und er hat auch einzelne Menschen im Auge. Es geht ja hier schließlich um sein Volk, es geht auch um Jerusalem, er baut es wieder auf. Aber er baut auch einzelne Menschen wieder auf. Und ich denke, das ist immer so ein Weg hin, weil einzelne Menschen, die was von Gott erfahren haben, werden es in der Regel nicht für sich behalten. Irgendwann fängt man an, entweder man muss es erzählen oder man lebt es. wer erfasst ist, wird es irgendwann erzählen. Also wovon das Herz voll ist, wird der Mund übergehen. Irgendwann fängt man an, es zu erzählen, weil man davon gepackt ist. Gott hat ernst gemacht mit Jerusalem, er hat es damals wieder aufgebaut, ist allerdings auch wieder zerstört worden. Aber was er sagt, das tut er. Und das Wichtige an dieser Stelle ist die Hoffnung. Manchmal fragt mich jemand, ein Freund, sag mal, ist es nicht schlimm, den ganzen Tag in der Beratung zu sitzen oder in Seminaren und man hört immer das ganze Elend der Welt, sage ich, das ist doch nur der Anfang. Wir arbeiten doch zum Ziel hin. Wenn ein Auto in die Werkstatt kommt, ist es manchmal auch kaputt. Oder wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt. Aber der Sinn ist doch Wiederherstellung, ist doch Erneuerung, ist doch Freiheit. Wenn man nicht vom Ziel her denken könnte, könnte man nach Hause gehen. Aber wenn man weiß, was ist der Sinn der Sache, wofür setzt man sich denn ein, dann geht es ganz anders. Ich bin früher auch geklettert, habe Leuten auch das Klettern und Bergsteigen beigebracht. Und dann ist es immer so mühsam, ja. Man fährt mit dem Auto zum Parkplatz so. Wo ist denn die Wand? Ja, man muss erst mal 3 Stunden anmarschieren. Die Wand steht nicht am Parkplatz. Da ist eine Vorstraße, da darf nur der Förster fahren. Da geht man erst mal mit dem Rucksack ziemlich lang. Mann, ist das mühsam. Ja, es ist so. Bis man endlich mal zum Einstieg kommt. Und dann schnell, ja, die ersten 3 Seillängen schnell gemacht, dann mach's langsam. Wir haben noch ein paar 100 Meter. Die Wand ist größer. Also man braucht mal ein bisschen Einteilung, aber dann geht es. Und wenn es zu schnell sein muss, dann kann es sein, das haut dich hier und sagt, okay, wir haben hier ein Ziel und das können wir angehen. Vielleicht nicht ganz alleine, war so das Thema vom Freitag. Können wir mal die zweite Folie, vielleicht kriegst du ja selber hin. Da habe ich ja eine Einweisung gekriegt. Du bist schneller als ich, Gott der Herr. Nee. Wo war das? Ist das die hier? Von Martin Luther King habe ich einen wichtigen Vers. Also bei mir ist er schon angezeigt. Muss ich irgendwas drücken? Okay. Also, von Martin Luther King habe ich diesen Vers, Gott kann das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln. Also Gott kann etwas verwandeln. Jetzt kommt es aber darauf an, ob ich ihn auch dran lasse. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, wo die Hoffnung weg ist, wo man sagt, es hat keinen Sinn mehr. Also, warum soll ich denn noch überhaupt mich anstrengen? Warum soll ich mich noch bewerben? Aber manchmal geht es auch weiter. Warum soll man eigentlich noch weitermachen in diesem Leben? Vielleicht gibt es Leute hier im Kreis, die diese Gedanken schon kennen. Man spricht nicht oft drüber. Manche kennen so Gedanken ganz gut, die klopfen schon mal an. Warum eigentlich? Warum stehst du noch auf? Warum gehst du noch arbeiten? Warum mühst du dich ab? Also es gibt bestimmt einige Leute, die kennen so Gedanken ganz schwer. Die sind auch nicht bestellt, die kommen manchmal von alleine. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass manche Menschen auch viel Schweres mitgemacht haben. Ich mache deswegen gar keinen Vorwurf, wenn man keine Hoffnung hat, weil die Hoffnung beerdigt niemand freiwillig. Das ist immer das Ergebnis einer langen Durststrecke. Manche Menschen kippen rum, die machen es anders, die gehen dann ins Selbstmitleid, aber das ist was anderes, als wenn jemand die Hoffnung verloren hat. Das ist was ganz anderes. Wenn jemand seine Hoffnung aufgibt, dann hat es eine Geschichte. Manche Menschen haben auch gelernt oder bitter lernen müssen, man muss sich selber kümmern, du musst alleine machen. Dann, manche haben gelernt, du musst dich sorgen, weil sonst sorgt sich niemand. Wenn du es nicht tust, tut es keiner. Also ich kenne auch Kinder, Jugendliche, die haben klauen müssen oder stehlen, damit sie was zu essen hatten. Manchmal muss man sich emotional irgendwo was holen, weil es nichts gibt. Es gibt Familien, da gibt es nichts. Manche haben gelernt, sich in alle Richtungen abzusichern, weil zu viel Chaos da war. Oder auch gelernt, immer die Kontrolle zu haben. Das hat ja bestimmte Zeiten, wo es vernünftig ist. Aber manchmal, und gerade wenn der Heilige Geist klopft, ist es auf einmal ein Problem. Wenn der sagt, kannst du mir mal die Kontrolle geben? Darf ich dich mal führen, auch in neue Gedanken hinein, auch in neue Menschen hinein? Manche haben gelernt, ihr eigenes Ding zu denken und ihr eigenes Ding zu drehen. Ich mache mein Ding selber. Wir sind schon da. Gott kann es ändern, auch wenn es gestern noch dunkel war und sagt, es war aber so, das stimmt ja. Ich glaube, Gedanken haben eine unheimlich starke Macht. Gedanken haben viel mehr Macht, als man ihnen zugeben möchte, denn sie rutschen auch ins Unterbewusste. Manchmal kenne ich es ja auch, wenn ich mit ein Paaren spreche, dass der eine mir sagt, was der andere denkt oder sagen wird. Das ist ein bisschen gefährlich, weil der Partner könnte sich entwickelt haben. Also wenn meine Frau mir sagt, ich weiß schon, was du sagen willst, dann wird es gefährlich. Vielleicht hat sie manchmal recht, vielleicht auch nicht. Tatsächlich könnte ich mich auch ändern. Und das muss man sich und dem Gegenüber ja zugestehen. Aus dem Talmud, einem bedeutendsten Schriftwerk der Juden, gibt es folgenden Text. Genau, gib auf dich Acht. Mal schauen, ob wir ihn richtig reinkriegen. Der Text, da glaube ich, den muss man langsam kauen. Ich lese ihn mal vor, vielleicht rutscht er auch noch in die Mitte. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlung. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Es geht oben an mit den Gedanken. Die Gedanken können in verschiedene Richtungen laufen und man kann sie auch steuern. Es gibt auch Gedanken, zum Beispiel bei Lukas 15, der verlorene Sohn heißt das Gleichnis, ja, der jüngere Sohn hat Gedanken, ach, ich gehe mal raus hier. Ich nehme das Geld mit und ich gehe mal raus. Mal schauen, was die Welt macht. Und die Gedanken hat er nicht nur für sich, er geht auch zu seinem Vater, nimmt das Geld und er schaut mal, was ist denn los in der Welt. Und dann wird eine Handlung draus. So, hat er vielleicht auch gelernt, Geld auszugeben und irgendwann merkt er, es ist alles aus. Jetzt landet er bei den Schweinen und er fängt wieder an, sich Gedanken zu machen. Diesmal anderer Natur. Ich bin es zwar nicht mehr wert, Sohn zu sein, aber ich fange jetzt an, ich gehe zurück als Tagelöhner. Und diese Sachen, die er sich erstmal selber sagt, es gibt auch Worte, die man sich selber sagt. Und dann geht er weiter zu seinem Vater und kommt wieder in die Handlung. Und so gibt es viele Gedankenfestungen, die enorm Macht haben. Wenn Menschen negative Gedanken über sich haben oder auch Gedanken haben, ja, es wird hier eh nichts, da kann ich ja mal einen trinken. Es gibt auch Gewohnheitstrinker zum Beispiel. Ja, man trinkt nicht, weil man Durst hat, weil man Probleme hat, sondern weil man es gewohnt ist. Bei Problemen so. Manche Menschen haben halt jetzt mit Alkohol keinen Vertrag, da gibt es halt andere Dinge. Nach dem 42. Paar Schuhe kommt das 43. Paar, man muss sich etwas kaufen. Oder manche Menschen tauchen halt ab in Pornografie oder arbeiten wie blöd, weil man denkt, das bringt's. Man hat irgendwas gekoppelt. Aber auf Dauer wird man merken, oh Vorsicht, Gewohnheit, Charakter, Schicksal, das hat was. Es hat aber auch was Gutes. Wenn wir erlauben, Gottes Geist und seine Gedanken zu geben, könnte es bedeuten, dass es unser Leben ändert. Es könnte bedeuten, dass plötzlich eine Hoffnung kommt und damit auch eine Kraft. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die wird es vielleicht so gar nicht gegeben haben, aber die ist so faszinierend, deswegen lese ich es einmal vor. Der betende Gaukler. Es war einmal ein Gaukler. Tanzend und springend zog er von Ort zu Ort, bis er seines unsteten Lebens müde war. Meine alten Tage, sagte er sich, will ich im Kloster verbringen. Immer schon habe ich die schönen Gesänge geliebt und die Mönche mit ihren langen Gebeten bewundert. Aber nachdem er einige Wochen dort war, wurde er unglücklicher und unglücklicher. Das Leben der Mönche war ihm fremd. Er wusste weder ein Gebet zu sprechen, noch einen Psalm zu singen. So ging er stumm und her, und wenn er sah, wie jedermann des Gebetes kundig schien, stand er beschämt dabei. Ach, er allein, er konnte nichts. Ich weiß nicht zu beten und habe keine Worte, sagte er sich, und bin der Kutte nicht wert, in die man mich kleidete. Eines Tages hielt er es nicht mehr aus. Als die Glocke zum Chorgebet rief, ging er in eine abgelegene Kapelle, streifte sein Mönchsgewand ab und begann mit Leib und Seele zu tanzen. Er ging auf Händen und überschlug sich in der Luft. Er tanzte und tanzte, bis er nicht mehr konnte. Plötzlich sah er den Abt in der Tür stehen. »Verzeiht«, rief er erschrocken, »ich weiß, ich bin nicht wert, bei euch zu sein. Ich werde gleich mein Bündel schnüren und gehen.« Da verneigte sich der Abt vor ihm und sagte, durch deinen Tanz hast du Gott viel mehr gelobt, als es unsere wohltönenden Worte je könnten. Bitte bleib bei uns. Nochmal zurück, der Gaukler hat Gedanken im Kopf, ich gehöre da nicht dazu. Das, was die können, beten, singen, kann ich nicht. Wie ich bin, das ist nichts. Diese Gemeinde ist, da komme ich nie rein, ich gehöre nicht dazu. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die das Grundgefühl kennen. Ich gehöre nicht dazu, ich bin anders. Also muss ich wieder weg. Keiner versteht mich, kennt mich. Wahrscheinlich schüttelt die den Kopf, wie kann man nur? Und dann kommen irgendwelche Worte. Und bevor das passiert, er sagt es ja auch sich selber, ich bin es nicht wert. Er hat auch negative Einreden in sich selber. Ich denke, der Teufel dreht auch in so einer Schraube, keine Sorge. Er weiß schon, wie er Menschen entmutigt mit negativen Selbsteinsprachen. Und dann wird er eben in die Dynamik reinkommen. Er denkt es, vielleicht ist er als Gaukler sein Lebtag davongelaufen. Vielleicht ist er nie angekommen und war immer auf der Reise. Er sagt es, ich werde gehen. Er wollte schon aufbrechen, vielleicht wie immer, wollte wieder fliehen, weg davon. Und auf einmal steht einer im Weg. Auf einmal steht einer da. Einer, der einen größeren Horizont hat. Der auch selbstkritisch ist und sagt, pass mal auf, unsere wohlklingenden, tönenden Gebete, vielleicht sind die hohler als dein leidenschaftlicher Tanz. Und das finde ich wichtig, dass es auch solche Menschen gibt, die weiterschauen können, die sich nicht vom Formalismus her halten lassen, sondern die genau wissen, was hier drin ist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Gaukler hat zwar eine Freiheit, aber er traut sie sich nicht, frei zu leben. Und das, denke ich, ist immer wichtig, dass Gottes Geist für Freiheit ist. Das kann auch unbequem werden, bis gefährlich, bis man sagt, was ist denn jetzt los? Aber da ist eine große Weite drin. Was hat den Mann denn gerettet, diesen Gaukler? Naja, dass einer ihm gegenüberstand, der etwas zum Ausdruck gebracht hat. Gib Acht auf dich, wenn Gedanken Worte werden, dann sind das manchmal Sachen, die richtig Kraft haben. Manche Menschen haben dann so Programme, ich weiß jetzt nicht, ob irgendeiner das kennt, ja, das lerne ich nie, da bin ich einfach zu blöd oder ich lasse es gleich sein, die anderen können das vielleicht besser. Manche Menschen haben auch gelernt, es lohnt sich nicht zu kämpfen oder ach, mit mir kann man es ja machen, man wird mich ablehnen. Und solche Sätze würde ich anfechten. Ich denke, nein, wieso sollst du das nicht lernen? Und warum sollst du dazu blöd sein? Was ist los? Manchmal sind es auch Impfungen durch irgendwelche Menschen, die da was reingedrückt haben. Das Schlimme ist bei diesen negativen Gedanken, wenn man sie lange glaubt, die kriegen Drive. Also, ich weiß nicht genau, hier oben gibt es wahrscheinlich Synapsen im Hirnkastel, die laufen dann automatisch. Da muss man da nicht steuern, sondern die sind so. Wie wenn ich Menschen kenne, vielleicht gehört er dazu, die haben das Rauchen aufgehört, aber die Hände suchen immer noch nach der Brusttasche. Ist nichts drin, war wohl nichts. Der Kopf sagt, ich habe ja aufgehört, die Hand hat es noch nicht kapiert. Die sucht immer noch mal ab, ist da nicht irgendwo noch eine, ach nee, war wohl nichts, habe ja aufgehört. So, also es könnte sein, dass es ein bisschen dauert, auch die Gedanken umzutrainieren. Manches wird dann undenkbar. Und zwar, wenn man für sich so ein Selbstkonzept hat, dann kann man fast nicht glauben, wenn man ein Wort zugesprochen kriegt. Oder der andere hat ein Bild, ja, Wolfgang, du hast, glaube ich, erzählt, ein Bild für dich, aber es gibt es ja auch für andere. Nee, kann gar nicht sein, der kann mich nicht meinen. Dann hat man ohne das Wort, das Prophetenwort zu prüfen, schon Nein gesagt. So schnell kann das gehen, gell? Dass man vornherein schon zumacht. Warum denn? Geh doch auf Empfang, lass dich doch nochmal besuchen. Wir haben ja ein paar Mal in der Schrift diese Stelle, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verschließ dich nicht wie zu Meriba oder wie auch immer. Also dieses heute ist, finde ich, ein wichtiges Wort, von daher wird es ja auch manchmal gefährlich. Aber ich finde es eben auf der anderen Seite auch schön. Jetzt bräuchte ich mal die nächste Folie, bitte. Ja, jetzt kommt etwas, das ist ein bisschen weiter hinten, ist im 5. Buch Mose, Vers 2. Ich lese mal vor und brauche dann den zweiten Teil. Also, der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt eine Wüste wie hier, Wüste Gobi oder andere. Es gibt auch Wüsten, wo man sich allein fühlt. Ziemlich allein. Und du kannst in einem Fußballstadion in Dortmund sein oder in München oder Berlin und du fühlst dich elends allein. Du kannst irgendwo bei Freunden sein und fühlst dich allein oder sogar hier drin. Es gibt Momente, da sind Tausende rum und innen drin fühlt man sich wüst und leer. Und das, was mich so beeindruckt hat an diesem Vers, ist, er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Vor Jahren hatte ich mit einem Freund ein Männerseminar besucht in Leipzig. Sind da rübergefahren. Ich hatte damals überlegt, ich mache eine Männerarbeit und wollte halt mich mal ein bisschen fortbilden, mal schauen, wie man sowas macht. Ja, und jetzt ging, ich glaube, am Samstag in der Früh um 7 sind wir halt losgefahren dorthin. Also dann waren wir den ganzen Tag da, Abendessen, dann ging es noch weiter. Und dann hatte der Pastor eine Idee, die gefiel mir gar nicht. Er sagte so, wir haben heute das Angebot von Fußwaschung. Ich dachte, oh nee. Es ist 9:30 Uhr abends, es ist ein heißer Tag. Seit 7 Uhr bin ich in Schuhen, das tue ich mir dem anderen nicht an. Sollen die mal vorgehen? Ich habe das schon mal gesehen, Fußwaschung, ich weiß auch, was das bedeutet, aber heute nicht. Aber jetzt gibt es eine Kammer im Herz, die sagt, heute nicht. Die andere sagt, ich muss dahin. Ja, wie soll ich die denn synchronisieren? Das wird ja nichts. Nachher habe ich gedacht, wart's halt mal, es stehen 4 Männer in der Reihe, es liegen 3 Handtücher, da bist du raus. Da brauchst du dich nicht an. nicht anstellen, das wird gar nichts. Und dann sehe ich, wie immer mehr kommen und auf einmal bringt einer einen Stapel Handtücher. Und dachte ich, was heißt denn das? Soll ich da dann auch hingehen? Und dann bin ich auch hin und dann habe ich gedacht, na gut, fängt er halt mal an zu beten, leise, dann geschaut bestimmt nicht, dann wird er immer lauter und gibt Eindrücke weiter, die Gott ihm gesagt hat, weil er konnte es ja nicht wissen. Und dann hat er mir Ereignisse aus meinem Leben erzählt, ich war vorher noch nie in Leipzig, habe den Mann noch nie gesehen, wo jemand mir Unrecht getan hat. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und auf einmal bringt er eine Geschichte nach der anderen. Ich habe mittlerweile auch den zweiten Schuh ausgezogen. Und ich dachte, was ist los? Woher weiß der das? Und auf einmal hat es mich total gerührt. Gott hat es gesehen. Er wusste um diese Geschichten, die ich eigentlich schon hinten reingeschoben habe, vielleicht auch in Verdrängungskiste, wie auch immer. Und das hat mich so berührt, nicht weil der Pastor es war, sondern weil Gott durch ihn sprach. Und dann wusste ich, Gott hat mich gesehen. Und das, die ganzen 500 Kilometer hin und zurück hatten sich sofort rentiert. Weil es war klar, er hat mich gesehen. Und dieses Wissen, das nur ich hatte über diese Geschichten, sonst keiner im Raum, das hat mich derart beruhigt, dass ich wusste, okay, es ist egal, wie weit die Sachen zurück sind, er weiß es. Und er gibt es mir jetzt als Geschenk und Fußwaschung. Auf einmal wusste ich auch, was Fußwaschung heißt. Reinigung, Heilung, Wohltun. Oh, jetzt genau wie du, Storch, auf einmal klack, 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 klack. Auf alle, finde alle Dominosteine um. Dachte ich, Mensch, jetzt kapiere ich das. Und dann gibt es halt sowas. Dann kam eben noch Gebet. Und dann gab er mir ein Wort aus, ich glaube Römer 15 war es. Muss ich mal schauen, wie es heißt. Genau, Römer 15. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe das dann nochmal nachgelesen in der englischen Bibel, da konnte ich es mir fast besser merken, weil in der englischen Bibel heißt es the God of Hope und es hat sich einfach reingebrannt. Es ist nicht the God of Resignation, es ist der Gott der Hoffnung. Es ist nicht der Gott der Verzweiflung, er hat einen Namen und Name ist bei ihm Programm. Und das hat mich fasziniert. Drum, wenn ich so Texte lese, er baut Jerusalem wieder auf. Er baut Menschen wieder auf und manchmal auch sogar Gruppen. Und dieser Gott der Hoffnung, dem bin ich auf einmal begegnet. Ich dachte, das muss ich immer merken. Und ich werde mich auch wieder aufmachen. Das ist ja vielleicht auch für Menschen, die manchmal enttäuscht worden sind, dass man sagt, nee, ich mache mich nicht mehr auf. Ich bin jetzt vorsichtig geworden. Und sich anzuvertrauen, ist für manche Menschen auch schlecht ausgegangen. Wenn öfter mal Menschen begegnet, die sagen, und ich werde mich nie wieder einem anderen anvertrauen. Also so ein Satz sagt man ja nicht ohne Grund. Da ist ja was passiert. Und zwar ziemlich passiert. Aber wenn das gelingt, trotzdem ganz langsam, also ich vergleiche es immer wie so eine Tresortür, ja, bei der Bank, das sind die schweren Türen, die kriegt man nicht mit einem Finger. Da muss man erstmal die Kombination wissen und dann braucht man ein bisschen Kraft. Und dann geht die nicht hauruck auf, sondern die geht ganz langsam. Die stelle ich mir schwer vor. Warum? Weil Schätze drin liegen. Die ist gut gesichert. Aber irgendwann ist vielleicht die Frage, ob ich es dem Heiligen Geist wieder erlaube, da reinzuschauen. Dass ich es nicht zu meiner Sache mache, sondern zu seiner. Dass ich ihn wieder ranlasse an mich. Das ist natürlich ein Abenteuer, weil er könnte, naja, wie es halt ist, einen Schmerzpunkt berühren. Vor ein paar Monaten hatte ich mal irgendwie mit Holz gearbeitet und hatte einen Splitter drin in der Hand. Dann dachte ich, na wo ist er denn? Na, sehe ich nicht, also ist er weg. Dann hebe ich so einen Notenständer rum, denke ich, oh, da ist er wieder. Wieder nichts gesehen. Dann hat meine Frau das mitgekriegt, sagt sie, du hast da einen Splitter drin. Sage ich, ja, aber ich sehe nicht. Wahrscheinlich ist er wieder weg. Sagt sie, nee, gib mal her. Müsst mal aufmachen. Ach, als ich das hörte, war ich schon geheilt. Ja, das ist so. Die holt sich dann die Nadel, so, die weiß, wie man das kriegt, aber nicht mit meiner Hand. Sagt sie, was willst du denn jetzt? Ja, was will ich denn? Heil werden, aber ohne es wehtut. Aber es geht manchmal nicht. So, ich muss es irgendwie, Zahnarztgeschichten kennt er ja auch, ja. Kaum sitzt man auf dem Stuhl, keine Beschwerden. Ich bin hier falsch. Eigentlich wollte ich zum Friseur gehen. Nee, es ist so. Ich muss dann vielleicht da nochmal hinschauen und es ihm auch überlassen, dass er aufmacht. Das mag ich überhaupt nicht, aber es war eben so. Und so, das ist ja nur ein kleiner Splitter, es gibt ja auch die größeren, wo ich ihn brauche und sozusagen wieder gefragt bin, ob ich mich dann traue. Kannst du mal die nächste Folie nehmen, bitte? Ja, der Gaukler hat es gut. Er traf auf einen Mann, der ihn verstanden hat und der ihn bestätigt hat. Henry Nouwen schreibt, durch Beziehungen werden wir verletzt, durch Beziehungen werden wir geheilt. Der erste Teil des Satzes, da nicken die meisten Menschen ab, stimmt. Gerade wenn man liebt, wird man auch verletzt. von den Menschen, die man liebt, wird man noch mehr verletzt. Weil von denen hat man was anderes erwartet. Aber es gibt auch andere, die uns verletzen. Der zweite Teil ist viel, viel schwieriger. Lass ich mich durch Beziehungen heilen oder cutte ich die so ab, dass da gar keiner mehr drankommt? Ich war mal in Holland in Urlaub und da gibt es ja die Brücken, die gehen so hoch. Na, da kommst du nicht rüber. Also, du musst schon richtig viel gut springen. Du kommst im Auto nicht rüber. Die Brücke ist oben, Schluss ist. Und jetzt ist die Frage, lasse ich meine Brücke wieder runter? Trete ich wieder in Beziehung, obwohl vielleicht schon manches kaputt gegangen ist? Aber wenn ich davon ausgehe, dass Gott heilt, könnte es sein, dass er mich an dieser Stelle nochmal auch ermutigt. Vielleicht nicht mit Hauruck, aber langsam. Durch Beziehungen werden wir geheilt. Das würde bedeuten, ich stelle mich nochmal vielleicht auch meinen eigenen Anteilen. Es kann sein, dass nicht alles am Gegenüber liegt. Wir haben drei Kinder, die sind mittlerweile schon ein bisschen größer, die fahren nicht mehr mit uns sonntags vormittags zum Gottesdienst. Aber es gab eben auch die Situation, wo alle drei Mädchen, also drei Damen zu Hause mit meiner Frau vier, sind beim Gottesdienst gefahren, 12 Kilometer durch die Stadt. Und wie Sonntagvormittag ist, man ist zwar pünktlich im Auto, aber es gibt irgendwie Knatsch, irgendwas stimmt halt nicht. So. Und diesmal war es gar nicht so sehr mit den Kindern sondern zwischen meiner Frau und mir. Und dann habe ich gedacht, also das gefällt mir überhaupt nicht. Auf dem Weg in Gottesdienst wird es immer heftiger. Ich dachte, ich stelle das jetzt mal ein, die Eskalation. Ich höre da mal auf, Öl ins Feuer zu gießen. Habe ich gedacht, ich kann es ja anders machen. Ich kann doch mit Gott reden. Ich sage einfach Jesus, er soll mal meiner Frau zeigen, auf welchem Holzweg sie ist. Chefsache, ich bin fein raus und mal sehen, was er macht. Ich komme keine 200 Meter weit und dann höre ich so seine Stimme im Ohr. Peter, ich höre, soll ich dir mal zeigen, auf welchem Holzweg du bist? War ich froh, dass wir leise geredet haben. Es kann ja auch sein, dass ich mich vertue. Wer sagt denn, dass ich recht habe? Bloß weil ich recht haben will. Wer sagt denn, dass bei mir kein Splitter drin ist, sondern ein Balken? Also es kann auch andersrum sein. Und es könnte zu meinem Heil sein, dass er in mich reinspricht. Und sagt, hör mal, kann ich dir mal was zeigen? Es kann auch sein, dass ich mir was anderes zeigen muss, dass ich alte Sachen wieder vorhole oder dass ich mal über Dinge reden muss, die ich eigentlich gar nicht haben will. Der Gott der Hoffnung erfülle euch. Das heißt, wenn ich gefüllt werden will, vielleicht wie so eine Tasse, muss vielleicht erst mal das Alte raus. Muss mal der Kaffeesatz raus, der alte Teebeutel, irgendwas muss raus, damit er mich neu füllen kann. Durch Beziehungen werden wir geheilt. Das geht nach meiner Erfahrung nicht schnell. Obwohl das natürlich schön wäre, ja, vielleicht ein Gebet, einmal Hand auflegen, ein prophetisches Wort, fertig. Aber ich glaube, es geht nicht schnell. Manchmal gibt es Wachstumsschübe. Und das gibt es ja auch bei Menschen, ne, dass sie plötzlich 3 Zentimeter größer sind. Aber Heilung ist manchmal durch Schübe möglich. Zum Beispiel große Schritte sind schon, wenn man sich selbst zum Beispiel annimmt oder sich selbst vergibt. Es gibt ja Menschen, die tun sich mit sich selber sehr schwer. Und das kenne ich schon auch, dass ich mir denke, naja, Gott kann mir vergeben, der ist ja riesengroß, aber ich selber komme doch nicht über den Schatten drüber. Und dann ist es richtig gut, dass man Beziehungen hat. Ich habe mal von einem Philosophen was aufgeschrieben. Jetzt muss ich überlegen, wie es geht. Wenn wir uns selbst nicht leiden können, können wir es gar nicht leiden, dass uns die anderen nicht leiden können. Wenn ich mich selber nicht leiden kann, muss ich einen haben, der mich leiden kann. Denn wie komme ich denn sonst raus? Wenn der Gaukler dabei ist, sich wieder zu verneinen, sich wieder abzulehnen, dann braucht er einen, der sagt, und du bist genau richtig. Deine Art zu leben ist zwar völlig ungewohnt, aber du hast eine Leidenschaft mit Jesus und die brauchen wir. Das ist es. Lass dich da nicht entmutigen. Und dann brauchen wir eben den da drüben, auf der anderen Seite. Und siehe da, es könnte sein, dass Gott durch ihn oder sie spricht. Es könnte sein. Das, was Bonhoeffer sagt, der Bruder im Christus ist stärker, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in dir. Das bedeutet, ich brauche den da drüben. Ich brauche den, dass der mir mal was sagt. Vielleicht ein Wort, das ich sonst nicht mehr hören könnte oder vielleicht nicht aufnehmen könnte. Können wir gerade mal eins weitergehen, bitte? Ich habe im Neuen Testament in Epheser was gefunden über die Gedanken. Ich glaube, der Stevie hat uns heute auch schon was über Gedanken erzählt mit diesem Grübeln, auch bei dieser Losung mit den Plänen. Und da gibt es ja auch Gedanken, die kann man aber auch erneuern lassen von dem Geist. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bilde geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Der obere Teil ist für mich wichtig. Lasst euch in eurem Denken erneuern. Das heißt, ich gebe ein Stück meine Hoheitsrechte rüber. Zeig du mir mal, wie ich über die Menschen denke, ob ich sie, wie ich sie eingeordnet habe. Vielleicht denke ich auch für mich viel schlechter, als es sein muss. Also in dem Sinne von Abwertung, statt dass man hoffnungsvoll denkt. Der Geist kann etwas erneuern. Er wird auch was rausspülen. Es kann auch sein, dass man sich selber ein bisschen fremd wird, weil man plötzlich Gaben hat und fängt an, sie zu leben. Weil plötzlich die Menschenfurcht geht und Menschen in einer Freiheit auftreten, wo man sich wundert, waren doch bloß Fischer, Zimmerleute, was ist denn hier los? Also da hat jemand eine Freiheit, da tritt jemand auf, da setzt jemand seine Gaben ein und man sagt, das haben wir gar nicht gesehen. Ja, aber es kommt. Vielleicht noch die nächste Folie. Genau, jetzt müssen wir es nur noch zentrieren, dann geht's. Es ist aus den Apokryphen, glaube ich, Jesus Sirach. Mal sehen, ob du das hinkriegst. Ah, da ist es ja. Also, eigentlich vielleicht eher ein seltener gelesener Text, aber ich finde ihn so schön, weil er auch nochmal zeigt, wie man die Kurve nehmen kann. Von der Kunst, dem Herzen wohlzutun und die Trauer zu vertreiben. Der biblische Text heißt, gib dich nicht der Traurigkeit hin und belaste dich nicht selbst mit deinen Gedanken. Frohsinn des Herzens, ja, das ist Leben für den Menschen. Und die Fröhlichkeit verlängert ihm die Tage. Ermuntere dich selbst und beschwichtige dein Herz und wende dich ab von der Traurigkeit. Denn Kummer tötet viele und bringt doch keinen Nutzen. Eifer und Zorn verkürzen das Leben und Sorge macht vorzeitig alt. Doch wer frohen Herzens ist bei Tisch, der genießt die Speisen sich selbst zum Gewinn. Jetzt vielleicht nochmal die kleinen Abschnitte, gib dich nicht der Traurigkeit hin. Traurigkeit hat seinen Sinn, hat auch seine Zeit. Da bin ich sehr dafür, dass man die Fähigkeit des Trauerns hat. Aber die Zeit der Trauer darf auch vorbei sein. Prediger 3, alles hat seine Zeit, seine Stunde, auch das Traurigsein. Und dann kommt eine Zeit, wo das auch wieder zu Ende gehen kann. Traurigkeit als Lebensstil kostet zu viel Kraft. Wenn man die Traurigkeit verbietet, ist auch nicht gut. Die braucht ihre Zeit, genau wie der Tanz. Aber dann zu wissen, okay, ich belaste mich nicht mit meinen grüblerischen Gedanken. Es gibt auch den Gedankenstopp oder, ich glaube, Neues Testament würde es heißen, ich nehme meine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also die Gedanken sind auch zu steuern, wenn ich an Philippa denke, Philippa 4. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. Also Paulus muss von denken, dass es machbar ist, Gedanken zu steuern. Gedanken zu sagen, pass auf, ich suche das, was gut ist, an meinen Freunden, an dieser Gemeinde hier, an meinen Kindern, Eltern, Geschwistern, auch an der Arbeitsplatz, wo ich bin. Herr, zeig mir mal, was gut ist. Es verändert sofort. Und wenn man das Gute nicht nur denkt, sondern vielleicht jeden achten guten Gedanken ausspricht an den Mitmensch, es verändert ja das Klima. Wenn du deinen Menschen, die mit dir leben, ab und zu mal was Aufbauendes sagst, dich bedankst, ein Kompliment machst, es verändert was. Natürlich muss es ehrlich sein, aber davon gehe ich aus. So, das zweite ist Frohsinn des Herzens. Das ist Leben für den Menschen und die Fröhlichkeit verlängert ihm die Tage. Das ist vielleicht auch etwas, was man trainieren muss. Da fällt mal so ein ganz altes Lied ein, wird man vielleicht hier nicht singen, auf Seele Gott zu loben. Aber derjenige, der es gemacht hat, wir haben hier andere Texte, zeigen ja, ich will der Seele sagen, jetzt beweg dich mal. Und zwar in eine Richtung, die aufbauendes Programm heißt. Wenn wir Gott anbeten, verändert sich nicht nur die Musik hier drin, sondern da bewegt sich auch hier was. Und da kenne ich auch Situationen, wo ich vor 11 Jahren selber in der Krise war, da konnte ich nicht mehr singen. Also nicht, weil die Stimmbänder kaputt waren, weil das Herz sich nicht bewegt hat. Ich war aber dann in der Gruppe und dachte, ist das schön, dass die singen. Hoffentlich hören die nicht auf. Hoffentlich singen die noch eins und noch eins. Ich konnte nicht Zugabe schreien, aber es tat so gut. Weil Musik, und ich glaube, der David hat es schon kapiert, als er damals zur Harfe griff. Der Saul hat den Speer in der Hand, aber es nützt ihm nichts mehr. David griff zur Harfe. Und er hat das verändert mit dieser Musik. Und wenn es geht, dann ist vielleicht Musik auch dein Schlüssel. Also Fröhlichkeit des Herzens. Ermuntere dich selbst. Also das ist nicht so ganz einfach, aber das kann man ja auch lernen, dass man nicht der Traurigkeit den Raum gibt, sondern so, ich will mich nochmal auf den Weg machen. Dann weiter unten, Eifer und Zorn, da kann man auch vieles kaputt machen da drin. Und letzten Endes, doch wer frohen Herzens ist bei Tisch, der genießt die Speisen, sich selbst zu gewinnen. Naja, froh zu sein bei Tisch, macht Jesus ja ein paar Mal. Hochzeit zu Kana ist eine Sache, die mir einfällt. Dann das Abendmahl, man nennt ihn nicht umsonst Fresser und Weinsäufer. Er muss eine Ahnung von Geselligkeit haben.
vielleicht auch nachts um zwei, ich weiß nicht, wie spät es war. Auf alle Fälle, man sieht ihn immer mit seinen Kumpanen. Also die Lateiner wissen das, Cum und Pane, hat es jemand? War mal jemand im Lateinunterricht? Keiner? Brot, genau, Pane ist Brot, sagen die Italiener heute noch. Und Cum? Mit. Ja genau, mit Brot. Also man isst das Brot nicht alleine, sondern mit jemand. Wie halt hier die Reste von der Pizza oder so. Also man isst gemeinsam. Der Eigenbrötler ist alleine. Den stört auch keiner. Aber den fragt auch keiner. Der Eigenbrötler ist alleine. Aber es ist nicht das Programm. Schauen wir uns mal die Einsetzungsworte zum Abendmahl an. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Also er spricht nicht einen an, tue es, sondern tu dies. Er spricht immer Gemeinschaft an, damit ihr die Gegenwart des Herrn bezeugt und seine Auferstehung. Also er stiftet immer Gemeinschaft. Ist egal, ob zwei in meinem Namen versammelt sind oder drei oder 300, aber er will die Gemeinschaft. Und ich denke, das ist eine gute Medizin. Naja, doch wer frohen Herzens ist bei Tisch, der genießt die Speisen, sich selbst zum Gewinn. Und dann ist es, denke ich, wieder etwas, wo Gottes Geist sich wohlfühlt, weil er weiß, da ist in der Mitte, da wird er angebetet. Und von diesen Menschen wird was ausgehen, auch für die nächste Generation. Amen.